Heute soll es gehen um die Stadt Absalom und dann als Annex um das Universum nach Pathfinder-Auslegung. Hi Gina, schön, dass ihr mir zuhört. Hätte es gesagt uns, aber Rudi ist ja eher so ein schweigender Gesell hier dabei. Der trödelt höchstens mal. Okay, Absalom. Die Zeitrechnung Golarions oder zumindest der Region der Inneren See richtet sich nach der Stadt Absalom. Wenn ihr irgendwo die Abkürzung AK seht, dann heißt das Absalom-Kalender. Im englischen Original ist es AR, Absalom Reckoning, also wahrscheinlich Gründung von Absalom. Absalom ist über 4600 Jahre alt, beziehungsweise hat tatsächlich eine entsprechend belegte Geschichte. Ja, und hier wieder, was ich jedes Mal anmerke, das ist verdammt lange. Denn selbst wenn man jetzt hier im europäischen Bereich Rom zugrunde legt und aus Geschichts- und Lateinunterricht erinnert ihr euch vielleicht an den Spruch 753, Rom kroch aus dem Ei, man also bei der Stadt Rom die mystische Gründung auf das Jahr minus 753 legt. Und selbst wenn man jetzt etwas weiter positiv denkt und sagt, ja gut, da werden ja auch vorher noch Leute gelebt haben und jetzt mal einfach sagt, okay, vielleicht haben sich da 1000 vor Christus welche an, reden wir von einer 3000-jährigen Geschichte. Ja, ausgehend von Steinzeitleuten bis hin zum heutigen Hochmodernen. Während in Absalom, ja, in 4600 Jahren sich gefühlt nicht wirklich was getan hat. Uns fehlen eigentlich Infos, wie es um den, das ist Rudi mit seinem Quietscheknochen dieses Mal. Ah ja, er macht Musik. Den hält er zwischen den Vorderpfoten. Ist das niedlich. Also jedenfalls, uns fehlen leider die Infos, wie es mit dem technologischen und kulturellen Fortschritt zur Zeit der Aslanti und dann halt später zur Zeit der Gründung Absaloms aussah, ob wir da halt so analog Sandalenträger hatten. Alte Griechen, alte Römer. Aktuell, da ich ja den Abenteuerpfad Klippenwacht übersetze und dadurch auch so ein paar von den Grafiken sehe, scheinen sie Absalom ja so wie eher viktorianisch jetzt dazu, also die Bewohner eher so viktorianisch darzustellen. Das heißt, Zylinder und Frack sind definitiv weiter verbreitet als Fellumhang und Lendenschurz. Und ja, wie gesagt, das ist eine wieder lange Stadtgeschichte, die sie dann irgendwie gefüllt haben. Absalom liegt auf der Insel Kortos. Die wiederum liegt mitten in der Inneren See, also dem Binnenmeer, welches das Herz der Region der Inneren See darstellt. Die Insel Kortos wurde so etwa 5000 Jahre nach dem Erdenfall, plus minus, so, von Aroden, dem letzten Aslanti, wir erinnern uns, von dem habe ich ja schon mal erzählt, dem letzten Aslanti, nach Pathfinder 1-Regeln war er Stufe 20 Magier mit so 4 plus 1 wie 6 Legendenstufen. Schon zu diesem Zeitpunkt. Und Aroden hatte irgendwie gemerkt, da ist damals mit dem Erdenfall irgendwas mit runtergekommen. Offenbar war er auch unsterblich, weil ansonsten hätte er diese 5000 Jahre ein bisschen schwer verknusen können. Und so hat er sich entschieden, dieses Etwas schließlich vom Grund des beim Erdenfall neu entstandenen Binnenmeeres zu bergen. Und so hob er die Insel Kortos aus dem Meer. Eigentlich ging es ihm um den Sternenstein. Ja, einen dieser, der halt als Teil des Asteroidenregens beim Erdenfall runtergekommen war. Und dieser Sternenstein ist offenbar ein außergolarisches Artefakt von unglaublicher Macht, denn es ist imstande, Leute zu Göttern zu machen. kann man machen. Ne? So, heute Gott. Ne? Aroden bestand die Prüfung des Sternensteins. Auch hier gibt es nicht allzu viele Infos. Offenbar erschafft der Sternenstein für jeden Prüfling eine eigene Halbebene, wo er sich beweisen muss. Das Wie und Warum ist unbekannt. Ob Yomede sich durch Heerscharen böser Finsterlinge kämpfen musste, wissen wir nicht. Wie Norgorba später zum Gott aufgestiegen ist, ist auch unbekannt. Kaiden erinnert sich nicht mal dran, weil er stockbesoffen war, der Pfeil. Ja, und über Arodens Prüfung ist auch nichts Näheres bekannt. Das sind halt Dinge, die Designer eigentlich wohl den Spielleiter theoretisch überlassen wollen. Kann also nur in die Hose gehen. Ja, ein derartig mächtiges Artefakt wollte also Aroden dann nicht auf dem Meeresgrund liegen lassen oder wieder zurückfallen lassen. Und so errichtete er erstens um den Stein die Kathedrale. Die Kathedrale wiederum liegt auf einer, ja, wie soll man es ausdrücken, eigentlich auf einer Insel, nur nicht im Meer, sondern dass rund um diese Insel eine tiefe, fast bodenlose Schlucht klafft und um diesen Bereich wiederum erstreckt sich dann der sogenannte Himmelfahrtshof von Absalom, ein Viertel, in dem es sehr viele Tempel und religiöse Institutionen dann gibt. So sieht es heute aus. Denn als nächstes gründete Aroden die Stadt Absalom und beauftragte die Siedler, die er dafür ranholte, mit der Verteidigung des Sternensteins. Und diesem Auftrag kommt die Bevölkerung Absaloms auch heute noch nach. Ja, Absalom wuchs dann rund um die Kathedrale eigentlich. Absalom wuchs auch in die Höhe. Also quasi Absalom ist auf Absalom gebaut, weil halt im Zuge von kriegerischen Aktivitäten, im Zuge von Erdbeben oder auch einfach nur Baumaßnahmen ganze Stadtviertel zum Teil überbaut wurden, planiert wurden, wie auch immer. Dass also das heutige Absalom erstmal über eine veritable Unterstadt verfügt. Und wie gesagt, also auch mehrere Viertel, von denen viele halt spezialisiert sind. Das Münzviertel ist zum Beispiel nicht nur das Viertel mit der Münzpräge, sondern halt auch quasi, wo das Geld zu Hause ist, wo der Avatar-Tempel steht, wo die dicken Geschäfte getätigt werden. West- und Osttor sind dann eher wieder ruhige Wohngebiete. Das Efeu-Viertel ist ein Künstlerviertel. Der Hafen ist... Der Hafen? Ne? Das war also von einem Hafen. Ne? Ja, und Rudi versteckt sich schon wieder. Jetzt sitzt er neuerdings gerne unter dem Sessel. Ja, also dass es diverse Viertel gibt. Das übelste Viertel von Absalom ist der Pfuhl, weil halt dort die Straßen eigentlich unter dem Wasserstandsniveau sind und deswegen dieses Viertel häufig überschwemmt ist. Ja, ist also eigentlich dann das Inselsviertel. Da gibt es immer mit dem Pökelfass ein ziemlich berüchtigtes Gefängnis, wo nicht alle Häftlinge wieder lebend entlassen werden. Interessanterweise legt man in Absalom durchaus Wert darauf, Gefangene nicht nur, also bestrebte Linie zu bestrafen, sondern auch zu rehabilitieren. Die wirklich schweren Ganoven kommen in den Schwarzen Wal. Das ist ein Konglomerat aus mehreren nicht mehr seetüchtigen Schiffen, die halt miteinander verbunden wurden und im Hafen als schwimmendes Gefängnis dienen. Ebenso gibt es vor dem Hafen den Treibgutfriedhof, der als zusätzliche Barriere errichtet wurde. Das sind halt lauter Schiffswracks. Und um in den Hafen einzufahren, von Afro benötigt man Lotsen, damit nicht einfach so irgendeine dahergelaufene Seemacht einfach in den Hafen reinfährt und sagt: Hey ho, jetzt sind wir ja im Inneren der Stadtmauern. Geil! Ja. Ja, auch die Stadtmauern wurden im Laufe der Jahre immer wieder erweitert. Und jedes Viertel Absalons verfügt eigentlich über eine eigene Abteilung der Stadtwache, deren Kompetenzen sich allein auf das Viertel beziehen. Es gibt dann mit der Sternenwacht auch eine übergeordnete Instanz, sodass halt, wenn irgendein Gebiet als neues Viertel anerkannt wird, dann auch eine eigene Stadtwache dafür eingerichtet wird. Aktuell gibt es außerhalb der Mauern von Absalom ja vier Vorstädte. Ob die irgendwann eingemeindet werden und dann als eigene Viertel gelten und man vielleicht die Mauer drum erweitert und so weiter. Zukunftsmusik. Aktuell im Abenteuerpfad Klippenwacht wird das Klippenviertel wieder eröffnet. Das ist vor etwa 20 Jahren regelrecht den Bach runtergegangen, denn im Rahmen eines Erdbebens wurde dieses Viertel in Schutt und Asche gelegt, ist die vom Magier Beldrim begründete Magierakademie die Klippe runtergestürzt ins Hafenbecken rein und ja, Tod und Vernichtung sind halt zurückgeblieben. Und das Viertel ist jetzt so halb saniert der Schauplatz des APs, an dem wir gerade rumübersetzen. Ja, warum ist Absalom doch so wichtig? Absalom ist, wie gesagt, nicht nur die Heimat des Sternensteins, an dessen Prüfung sich schon zahlreiche versucht haben und halt nur eine kleine Handvoll hat sie auch belegt bestanden. Bei anderen weiß man nicht einmal, ob sie es bis zum Sternstein geschafft haben oder ob ihr Gerippe irgendwo in der Kathedrale liegt. Oder ob sie vielleicht eines Tages aus der Kathedrale heraustreten als neugeborener Gott, weil halt die Prüfung etwas länger gedauert hat oder es quasi zeitliche Verschiebungen gegeben hat. Man weiß es nicht. Absalom ist zudem ein Stadtstaat, der halt die Insel Kortus kontrolliert und auf Grund seiner Position mitten in der inneren See halt auch ein Handelsknoten ist. Denn viele Händler sagen sich natürlich, warum soll ich denn über dieses ganze Binnenmeer fahren, wenn ich so auf halber Strecke meine Waren handeln könnte? Die Sklaverei wurde mittlerweile abgeschafft. Absalom hat im Lauf seiner langen Geschichte viele Belagerungen gesehen. So illustre Gestalten wie der Magierkönig Nex und andere Möchtegern-Eroberer, die sich halt den Sternstein gerne gegriffen hätten, sind an den Mauern und den Verteidigern gescheitert. Zuletzt auch der wispernde Tyrann, der im letzten Abenteuerpfad der ersten Edition von Pathfinder versucht hat, auf Absalom zu marschieren, letztendlich aber von einer Heldengruppe unter größten Opfern aufgehalten werden konnte. Ja, was haben wir noch? Absalom ist auch das Hauptquartier der Gesellschaft der Kundschafter, also der Pathfinder Society, deren Abenteuer und Missionen man ja im Rahmen der Society-Abenteuer spielen kann. Nein, Society-Abenteuer gibt es nicht auf Deutsch. Wir haben jetzt auch offiziell von Ulysses den Society-Leitfaden nicht übersetzt, aber der gute Christian, der hier gerade unter meinen Zuhörern ist, der sitzt da, der sitzt an dem Leitfaden und aktualisiert ihn noch. Das finde ich toll. Ja, also wie gesagt, die Kundschafter sitzen dort. Die Gesellschaft der Kundschafter ist eines der Kernthemen eigentlich des Pathfinder-Spiels, weil auch bei vielen Kampagnen so mit davon ausgegangen wird, dass die Charaktere halt den Kundschaftern angehören. Die Kundschafter sind eine Abenteurergilde, die ja jetzt nicht wirklich moralische Voraussetzungen an ihre Mitglieder setzt, sondern halt einfach nur sagt, erkundet, berichtet, arbeitet zusammen. Ja, und so manch ein skrupelloser Erkunder, der hat dann gesagt, ich beseitige mal die anderen Erkunder und dann berichte ich und natürlich lasse ich unter den Tisch fallen, dass ich nicht kooperiert habe. C'est la vie. Die Abenteurer der Kundschafter werden dann in den jeweiligen Chroniken in-game veröffentlicht. Das ist also solche Berichte gibt, die theoretisch Spielercharaktere lesen könnten. Ja, also wir sind hier auf einer Metaebene, das ist unglaublich. Und zu Absalom hat Paizo im Augenblick ein sehr umfangreiches Quellenbuch in der Mache. Ich bin gespannt, was am Ende bei rauskommt. Ursprünglich sollten es 256 Seiten werden, aber Eric Mona, der Autor, hat dann immer mehr geschrieben. Und mittlerweile heißt es, es wäre vom Umfang her so mehr an das Grundregelwerk angelehnt, was natürlich eine Ansage ist. Ich habe heute Mittag schon gesagt, ich hoffe, dass wir die Daten dafür demnächst mal kriegen. Demnächst heißt natürlich nicht heute oder morgen, sondern mit Glück Anfang nächsten Jahres, damit dann auch die Übersetzung zeitlich passend anlaufen kann und wir das Ganze parallel zum AP bringen können. Ja, so viel dazu, so viel zu Absalom, so viel zur Insel Kortos. Ich will ja nicht zu viel spoilern. Mehr und auch was da, ja, wie sich die Bevölkerung verteilt, was man dort erwerben kann. Sonstige Besonderheiten findet ihr natürlich im Weltenband. Da ist Absalom ein eigener Abschnitt gewidmet. Deswegen auch hier. So, und der zweite Teil, ich glaube, heute war es nicht ganz so umfangreich wie letztes Mal. Klopf, 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 auf Holz. Gegen die Stirn. Ja, das Multiversum. Das Multiversum mit seinen verschiedenen Ebenen unterscheidet sich bei Pathfinder ein wenig von dem, was bei Dungeons & Dragons so präsentiert wird. Wir haben einerseits im Zentrum jetzt, weil da spielen halt die meisten Abenteuer, die materielle Ebene. Die materielle Ebene ist unser Universum. Check. Ne? Das Universum mit dem Sonnensystem von Golarion, das Universum, in dem sich die Erde theoretisch dreht, das Universum mit anderen Welten. Wie es mit Paralleldimensionen aussieht, weiß ich nicht, ob die ebenfalls damit reinfallen oder ob die wiederum außerhalb liegen. Bei Paralleldimensionen denke ich ja gleich an das Star Trek-Spiegeluniversum. Werden wir jemals ein Golarion-Spiegeluniversum erfahren, wo dann Diomede vielleicht voll die fiese Bitch ist? Man weiß es nicht. Na, Rudi? Ja. Ja, Rudi, so ist das. Genau. Ach, er will Leckerchen. Ist doch klar. Hast schon alles aufgegessen, was ich ihm gelegt habe. So. Also ja, im Zentrum steht, wie gesagt, die materielle Ebene. Und ja, Irgendwie wird das Multiversum als Kugel dargestellt und die verschiedenen Ebenen sind irgendwie Schichten oder irgendwo da angebracht oder ja, es ist auf alle Fälle abstrakt, weil wir bewegen uns ja hier in Konzepten von ja, Kosmologie und Glauben. Wenn man jetzt also dieses Kugelmodell nimmt, dann hätten wir einerseits die innere Sphäre und dann gibt es die äußere Sphäre. Die innere Sphäre ist die. Ui, was ist los? Was ist los? Bei der inneren Sphäre hätten wir erstmal im Kern die Ebene der positiven Energie, von wo halt die Lebensenergie kommt, von wo die Seelen stammen und ähnliches. Die Ebene der positiven Energie ist dabei jetzt gar kein so angenehmer Ort, denn wer nicht dagegen geschützt ist, der wird sehr schnell mit positiver Energie überladen und dann macht es plopp und das war's. Um diese positive Ebene schließen sich die Elementarebenen, welche wiederum von der Astralebene umschlossen sind. So, und jetzt zwischen der Astral- und der Ätherebene liegt halt die materielle Ebene, die sich aber zugleich mit der Schattenebene und der ersten Welt überschneidet. Die erste Welt ist die. Ich habe Hundebefall, deswegen klinge ich etwas abgelenkt. Die erste Welt, die Feenwelt, ist der Legende nach quasi die Blaupause der Schöpfung, wo die Götter damals gedacht haben, oh, das könnte man so machen und so und dann haben sie sich doch für was anderes entschieden und haben halt diese erste Welt in diesem Zustand zurückgelassen, wo ein ständiges Werden und sich Verändern existiert und wo halt auch positive Energie ständig hinströmt. Für die Feenwesen der ersten Welt gibt es deshalb so Dinge wie Tod, Leid und Krankheit nicht wirklich. Wird ein Feenwesen der ersten Welt getötet, ploppt es irgendwann wieder raus und ist wieder da. Und deswegen verstehen die da einfach, deswegen sind auch manche Späße von Feenwesen so für Normalsterbliche grausam bis tödlich, weil die gar nicht wissen, was sie ihren Opfern da eigentlich antun. Gut, böse Feenwesen, die wissen das meistens. Okay. Gut, auf der anderen Seite haben wir die Schattenebene. Auch die Schattenebene ist, nein, nicht auch, weil, doch ein ziemlicher Unterschied besteht. Die Schattenebene, wo die erste Welt quasi der positiven Ebene nahe ist, ist die Schattenebene eigentlich der negativen Ebene nahe. Die Schattenebene ist, wie der Name schon sagt, düster, grau, farblos. Es ist ein, ja, Scherenschnitt der Realität. Und eigentlich sind auf der Schattenebene auch jene Orte wirklich ausgeprägt und ausgearbeitet, wo ja, Zivilisation herrscht. Die Wildnisregionen sind dagegen eher wabberig, eher unausgebildet, weshalb viele Reisende, die sobald sie dazu, also magische Reisende, dazu imstande sind, gerne über die Schattenebene abkürzen. Sie müssen halt nur noch imstande sein, sich der dortigen Bewohner gegebenenfalls zu erwehren. Ja, das ist eigentlich vielleicht ein guter Punkt, bevor ich zu den äußeren Ebenen komme. Die verschiedenen Ebenen haben natürlich bei Pathfinder ihre eigenen Bewohner, ihre einheimischen Externare jeweils. Und da diese sich zuweilen halt auch, zuweilen auch ihren Einfluss auf die materielle Ebene geltend gemacht haben, gibt es halt auch entsprechende Abstammungen und Herkünfte, die zum Teil auch spielbar sind. Von den Elementarebenen zum Beispiel stammen die Karini. Das waren früher die Elementargeister, die Ginny und die Gianni und die Maridi und sonstige die Ifriti und sonstige Elementarwesen. Und da diese sich halt auch durchaus mit Normalsterblichen zusammengetan haben. Wieso ist da jetzt das Licht aus? Ah, so, da waren wir wieder das Licht. Ich glaube, das habe ich vorhin ausgemacht beim Umschalten. Sehe ich jetzt gerade. Gibt es halt auch Karini-Abkömmlinge. Die sind noch nicht spielbar, aber ich gehe mal davon aus, wenn der Ancestry Guide im ersten Quartal nächsten Jahres erscheint, sind sie wahrscheinlich eine variable Herkunft. Das heißt, man kann sie jeder Abstammung zuordnen, nur dass sie dann halt das weiterhin modifizieren. Dass man dann halt sagen kann, ja, ich bin ein Pyria oder ein Zuli oder eine Undine, die dann halt entsprechende Volksmerkmale der Abstammung noch mitbringen, aus der sie stammen. Dass es vielleicht dann elfische Pyria gibt und menschliche Undinen und ähnliches. Werden wir sehen. Vielleicht wird es auch eine eigene Abstammung. Ich lasse mich überraschen. Dann von der ersten Welt. Okay, von da kommen sowieso die Gnome. Die Gnome sind mittlerweile so einheimisch auf der materiellen Ebene, dass sie halt normal sterblich sind. Für den Ancestry Guide sind angekündigt, dass man dann Feenlinge spielen kann, also Feenwesen. Von der Schattenebene kommen die Gestrandeten. Die Gestrandeten sind Nachkommen. Nachkommen von Aslanti, die beim Erdenfall auf die Schattenebene geflohen sind und dann da festsaßen, deswegen gestrandet. Ihr Eigenname Kayal wird dann aber wahrscheinlich der Name dieser, ich nehme mal an, Herkunft sein. Vielleicht wird es auch eine eigene Abstammung. Auf der anderen Seite sind es trotzdem eigentlich, in Anführungszeichen, Halbmenschen. Wie gesagt, mal gucken, wie es Pai so klärt. Dann haben wir halt noch die äußeren Ebenen. Die äußeren Ebenen sind den Gesinnungen zugeordnet, das heißt der Himmel mit seinen Archonten, das Elysium mit seinen Engeln und Asatas und das Nirvana mit, ich glaube, auch Engeln und Asatas. Dann haben wir Axis, die ewige Stadt, den Ort der Ordnung, wo die Unvermeidbaren und die wo halt die Unvermeidbaren rumlaufen. Wir haben den Beinacker als wahrhaft neutrale Zone, Pharasmas Reich, wo die Seelen der Verstorbenen erstmal landen, dann zum Weiterverteilen auf die Ebenen. Es gibt den Mahlstrom, wo die Proteaner eigentlich in Anführungszeichen herrschen, weil die sind viel zu chaotisch zum Herrschen. Der Mahlstrom, ja, wiederum reißt eigentlich an allen anderen Ebenen, um wieder Material dann direkt auf die positive Ebene zuzuführen. Also es ist eigentlich das Problem, dass man sich das Ganze nicht dreidimensional vorstellen kann, weil sich halt Orte überlappen, die sich in einem dreidimensionalen Modell gar nicht überlappen dürften. Und wir haben natürlich die bösen Ebenen, sprich die Hölle, aus welcher die Teufel kommen. Wir haben Abaddon mit seinen Dämonen. Wir haben den Abyss mit den Dämonen und den Klippoth. Ja, und wo die positiven Ebenen sich auf die variable Herkunft der Asimare ausgewirkt haben, wirken sich halt die bösen Ebenen auf die variable Herkunft der Tieflinge aus. Ja, überhaupt gibt es noch andere böse, gute, böse, sonst wie Externare, seien es die bösen Kytonen sind es ja gar nicht, die Velstraki, von denen die Kytonen nur eine Unterart sind. Die Velstraki, die eigentlich aus der Hölle kamen, vor den vor den Teufeln geflohen sind und sich dann auf der Schattenebene niedergelassen haben. Wir haben die bösen Sakili, die aus eigentlich neutralen Seelenbegleitern hervorgegangen sind und sie auf der Astralebene niedergelassen haben und dort hauptsächlich die Halbebenen der Träume heimsuchen, welche sich dort bilden. Ja, es gibt also eine ganze Reihe von bösen Viechern und wenn Pai so will, denken sich noch mehr aus. Und aus diesem Grund gibt es wahrscheinlich dann auch immer mal wieder neue Abstammungen oder Herkünfte, weil sich das aufeinander auswirkt. So, der Abyss wiederum, der Abyss, Heimat der Dämonen, liegt auf der äußeren Schale der äußeren Sphäre, liegt also auf der Innenseite der Kugel mit seinen vielen Schichten und frisst sich quasi in diese Kugel hinein. Je tiefer man in den Abyss vordringt, umso weiter dringt man eigentlich in die Trennschicht zwischen dem Multiversum und dem da draußen vor. Und umso weniger gelten die Gesetze der Natur und ähnliches, umso mehr gelten Chaos und Entropie. Die untersten Schichten sind auch die Reiche der Kliposs. Und ja, es hat wohl bisher nur ein Wesen es geschafft, die Schale zu verlassen und zurückzukehren. Das war der Gott Dubral, welcher als der an Körper und Geist dann verzerrte Zon Kuton zurückkehrte. Und ich habe keine Ahnung, ob der sich überhaupt erinnert, was man mit ihm angestellt hat außerhalb. Sollten also mal irgendwelche Spielercharaktere zu mächtig werden und dann vorhaben, sich das da draußen anzusehen, ist es, glaube ich, eine gute Möglichkeit, sie zu entsorgen. Datum, ja, irgendwo gibt es auch noch die negative Ebene der Energie. Wo man die unterbringt in einem dreidimensionalen Modell, verstehe ich auch nicht so ganz, aber gut. Durch das ganze System zieht sich der Strom der Seelen, der halt alle Ebenen irgendwie passiert, wo Leute sterben können, wo Seelen freigesetzt werden, der auf dem Beinacker endet. Und ja, von dort, wie gesagt, werden die Seelen auf die einzelnen Ebenen und die Reiche der Götter und so weiter verteilt, wo sie dann als Bittsteller entweder in Extranare verwandelt werden oder mit der Ebene verschmelzen. Jo, und letztendlich holt sich der Mahlstrom dann diese ganze Quintessenz wieder und befördert sie zurück auf die Ebene der positiven Energie, wo dann neue Seelen entstehen. Das ist natürlich kein Perpetuum mobile, also es gibt durchaus Verluste. Manche davon werden auch vorsätzlich herbeigeführt, etwa durch die Daimonen, die das Ende der Schöpfung herbeiführen wollen, indem sie halt Seelen zerstören und so den Strom der Seelen langsam, das ist jetzt etwas, was sich über Jahrmillionen und so weiter hinzieht, den Strom der Seelen abgraben. Ja, und mittendrin als verantwortlich sitzt Pharasma, von der habe ich ja schon erzählt, dass sie das älteste Wesen im Multiversum ist. Um genau zu sein, stammt sie aus der letzten Inkarnation des Multiversums. Und ich glaube, ich habe schon mal den Vergleich gebracht mit Marvel Comics Galactus, nur dass sie keine Welten frisst, sondern es sich als Aufgabe gesetzt hat, über den Strom der Seelen zu wachen. Und gerade ihr Alter und die damit einhergehende Machtfülle ermöglichen es, dass die anderen Gottheiten und Mächte sie so weit respektieren, dass sie ihr zumindest nicht zu so sehr in die Karre fahren, erfahren. Verkehrt fahren. Ja, so ist Asmodeus als Fürst der Finsternis und Statthalter der furchtbaren Ordnung natürlich bestrebt, dass diese Ordnung aufrechterhalten bleibt, während die anderen wenn Mächte, die eher zu Chaos und Entropie neigen, davon jetzt wenig halten. Aber gut, die Proteaner sind damit beschäftigt, sich mit den Unvermeidbaren und den Ionen zu prügeln. Die Daimonen möchten zwar eigentlich auch alles Leben auslöschen, aber zugleich fördern sie wiederum die Verderbtheit, sodass also der Abyss dann neue Dämonen hervorbringt. Das finden die Klippos gar nicht gut, denn sie wurden ja von den Dämonen schon in die untersten Schichten getragen. Also sprich, dass da gewisse Dynamiken existieren, auf die Ebenenreisende eventuell zurückgreifen könnten. Jetzt Großebenenreisen-Abenteuer haben wir bisher nicht gemacht. Ich muss jetzt mal etwas weiter ausholen. Mein eigentlich allererster Übersetzungsauftrag vor gut 10 Jahren für Pathfinder war das Abenteuermodul Beyond the Chamber of Souls, jenseits der Seelenkammer. Und da war ich so auf Seite 12 angekommen von, ich meine, 36 oder 32, als ich von Mario Truant, dem damaligen Pathfinder-Redakteur, zurückgepfiffen wurde, denn er hat diesen Auftrag gar nicht abgesegnet. Den hatten damals die Teamleiter Günther und Olli mit der Begründung: Ja, wir haben ja den Almanach des Multiversums und Almanach Götter der Magie. Und da wäre es ja ganz gut, wenn wir noch ein passendes Abenteuer dazu hätten. Alles gut. Ja. Und danach wusste ich dann erstmal, wie der Hammer hängt und der Hase läuft. Und habe dann erstmal als neuen Auftrag bekommen, die Krypta der ewigen Flamme zu übersetzen und dann auch die Folgeabenteuer des Preises der Unsterblichkeit. Ja. Damals hätte ich mir nicht träumen lassen, dass ich erstens zum Chefübersetzer aufsteige und dann irgendwann auch noch Vollzeit als Redakteur für Ulysses arbeite. Dinge geschehen, die sind manchmal seltsam. Gut. Jetzt habe ich knapp 36 Minuten schon geredet. Ich glaube, das reicht erstmal. Nächste Woche mal gucken. Entweder nehme ich mir die Goldstraße vor als Region oder die Hohe See und als Zusatz dann die Finsterlande. Ja, Finsterlande. Finsterlande ist eine schöne Ecke. So, ich hoffe, das war informativ. Ich weiß, ich habe jetzt nicht alles angeschnitten. Ich hätte noch viel mehr erzählen können, aber dann wird das erstens hier noch länger und zweitens, ja, ganz ehrlich, ich arbeite für Ulysses und wir wollen die Bücher verkaufen. Also wäre es ein bisschen blöd, wenn ich gewissermaßen da alles jetzt ausplaudere. Wie gesagt, wenn euch die Stadt Absalom interessiert, der alte Almanach ist natürlich ist längst ausverkauft, der vor 10 Jahren erschienen ist. Ich glaube, das war der erste Almanach, der erschienen ist für Pathfinder 1 auf Deutsch. Ja. Mit etwas Glück haben wir Mitte nächsten Jahres dann dieses fette Monsterwerk irgendwie auf Deutsch. Mit etwas Glück. Schauen wir mal. Wenn es euch interessiert, dann es wird auch noch ein bisschen dauern, bis wahrscheinlich das Crowdfunding für den Klippenwacht AP läuft. Dann hoffentlich mit dem Aphodon-Band dazu buchbar. Aber ich hoffe, ich habe euch ein bisschen reich gemacht. Also. Macht's gut!